Herzlich willkommen, liebe Hörer, beim neuen Film-Junkies-Podcast. Mein Name ist Thomas und ich habe mir wieder viel Unterstützung heute geholt für den aktuellen Podcast. Und mit mir dabei sind, ich fange mal bei der Dame an, Ladies First.
Hi, hier ist Rima.
Ja, hier ist Norm.
Hier ist Adam.
Und heute beschäftigen wir uns wieder mit einem ganz, ganz großen Sommer-Blockbuster. Ist es jetzt eigentlich schon der letzte sozusagen, der ganz großen? Also wir hatten ja jetzt...
Wolverine kommt noch zum Beispiel.
Aber so von den...
Der Lone Ranger kommt auch noch, ja.
Also von den hochbudgetierten, aber jetzt einer der letzten. Aber wir sind noch mittendrin im großen Kinosommer 2013. Aber bevor wir loslegen mit Pacific Rim, nochmal kurz der Hinweis an alle, die vielleicht auch zum ersten Mal einschalten. Filmjunkies Podcast. Ihr findet uns auf filmjunkies.de/podcast. Könnt uns bei iTunes abonnieren und uns immer Feedback hinterlassen an Filmjunkies. Nee, Podcast ist wieder der Klassiker, ich verwechsel es immer. An die E-Mail-Adresse podcast@filmjunkies.de. Da könnt ihr uns, wie gesagt, Kritik, Anregungen, Hinweise oder alles, was ihr uns sonst irgendwie mitteilen wollt, hinterlassen. Wir freuen uns natürlich über jede Mail und ansonsten könnt ihr das in die Kommentare auf filmjunkies.de schreiben. Ja, was wir machen ist, wir machen ein Review sozusagen zu dem Film Pacific Rim. Wir werden das Spoiler frei halten, soweit wie das möglich ist. Wenn wir Spoiler noch bringen, kündigen wir die am Ende nochmal an. Wir machen meistens am Ende nochmal eine kleine Spoiler-Ecke und wo wir dann auch über das Ende der Geschichte reden können. Ja, Pacific Rim, ich fasse vielleicht ganz kurz zusammen, ist der neue Film von Guillermo del Toro. Hat erstaunlicherweise wirklich seit 2008 keine Regie geführt, war ich jetzt auch ein bisschen überrascht. Seit Hellboy 2. Ja, weil er in ein paar Projekten verwickelt war.
Stimmt, er hat immer so seinen Produzentennamen hingehalten, ne? Bei Mama zum Beispiel.
Ja, vor allem war er halt auch lange in The Hobbit involviert und hat da mehr oder weniger ein Jahr, glaube ich, schon mit verbracht und wurde ja dann von Peter Jackson letztendlich abgelöst. Und ein zweites Projekt hat es gerade jemand gemacht, hat er auch noch als Regieprojekt geplant. Da bin ich mir jetzt aber auch nicht hundertprozentig sicher, welches das ist. Ich gucke es gerne nochmal nach und verlinke es dann. die Unwissenheit, die in dieser Runde schreibe ich gerade. Es tut mir leid, dass ich euch in Verlegenheit gebracht habe. Genau, auf jeden Fall der erste Film seit Hellboy 2 von Guillermo del Toro. Ganz, ganz großes Projekt, sein größtes Projekt bisher. Ich weiß nicht, die Story kann man, glaube ich, in so 2-3 Sätzen zusammenfassen. Also große Monster kommen aus einem Dimensionsloch in der Tiefe des Meeres und überfallen die Erde. Anfangs sind die Menschen ja noch siegreich, weil sie riesige Roboter, die sogenannten Jäger, erfinden und damit gegen die Monster kämpfen. Aber ja, der Film setzt dann ein, als der Krieg schon eine Weile läuft und sozusagen die Hoffnung dann schon fast verloren ist, weil diese Monster immer öfter kommen und es immer weniger von diesen Robotern gibt oder zumindest immer weniger von den Leuten, die sie steuern können. Denn das Besondere ist, dass man zwei Menschen braucht, um diese riesigen Roboter zu steuern, um die dann in den Kampf zu schicken gegen die bösen Kaiju. Und ist eigentlich ziemlich simpel gestrickt. Hauptfigur ist dann unser Charlie Hunnam, spielt die Hauptfigur, Raleigh Beckett. Charlie Hunnam kennt man unter anderem aus Sons of Anarchy, werden die Serienjunkies vor allem kennen. Und er hat am Anfang ein relativ dramatisches Ereignis, was ihn dann, er ist am Anfang ein Jägerpilot, dann ein dramatisches Ereignis, was ihn dann nicht mehr zum Jägerpiloten macht. Und er wird dann aber also quasi als letzte Rettung nochmal abkommandiert von einem Colonel, und zwar gespielt von Idris Elba, Stacker Pentecost. Das sind auch sehr interessante Charakternamen.
Ja, auf jeden Fall.
Und das ist man auch, glaube ich, schon so ein bisschen bei dem bei der Art des Films. Also es ist sehr alles sehr überzogen. Aber bevor wir da jetzt drauf eingehen, möchte ich gerne einmal die Runde machen und ihr sagt, was ihr allgemein von dem Film gehalten habt. Und dann schauen wir mal. Ich habe noch ein paar Diskussionspunkte aufgeschrieben, worüber ich gerne auch reden wollte. Aber vielleicht kommt das auch schon so ganz organisch zustande. Ladies first, sage ich auch mal. Rima, du darfst heute mal loslegen, wenn du möchtest. Pacific Rim hat dir gut gefallen?
Oder? Ja, ich fand ihn auf jeden Fall spaßig. Sah halt geil aus, so im Kino. Und also ich glaube, so auf DVD verliert das schon wieder ganz viel von seiner Wirkung. Aber generell hat es Spaß gemacht.
Kurz und knackig.
Ja.
Wie sieht's bei dir aus, Norm? Du hast ja auch, wir haben ja die meisten der großen Blockbuster dieses Jahr irgendwie gesehen zusammen, oder?
Ja. Ja, also er hält sich auf jeden Fall gut im Reigen der Sommerblockbuster, die wir dieses Jahr schon zu Gesicht bekommen haben. Fand es tatsächlich, so wie Rima gerade schon gesagt hat, unterhaltender, quietschbunter Film, der tatsächlich Laune macht. Ne? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass er unbedingt viel mehr ist als das, aber genau das macht er richtig gut. Also vielleicht unter den besten Sommerblockbustern, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, auf jeden Fall.
Für mich ist der neben Iron Man 3 und diversen Animationsfilmen, da würde ich jetzt Monster, Uni und ich einfach Unverbesserlich 2 nehmen, der Film, aus dem ich mit Abstand am glücklichsten aus dem Kino gegangen bin, in diesem Kinosommer, bisher.
Oho. Ja, da möchte ich einen kleinen Einschub machen. Ich habe mir geleistet, den Kollegen Adam Arndt im Kinosessel neben mir mal zu beobachten bei bestimmten Szenen, und er hat tatsächlich die ganze Zeit ein breites Grinsen auf seinem Gesicht.
Ja, ist interessant. Also es hält sich ja jetzt alles recht kurz, aber es ist auch, weil der Film sehr simpel gestrickt ist. Und er ist halt genau das, was Norm gesagt hat, Blockbuster-Kino. Und das sollen ja die anderen Sachen auch gewesen sein. Wir haben ja auch schon über Man of Steel und so weiter gesprochen, aber da gab es ja auch für die meisten von uns deutlich mehr Angriffspunkte, inklusive mir. Und ich fand, Pacific Rim erfüllt halt wirklich das, was man unter einem Popcorn-Action-Blockbuster erwartet.
Ich glaube, du hattest auch den Vergleich gebracht nach dem Kinobesuch, Independence Day, oder?
Ja.
Ja, und da stimme ich fast zu, dass er so ein in der Art ist wie Independence Day. Also Del Toro versteht es besser als so manche andere Filmemacher, einfach mal so ein Rundum-Glücklich-Paket zu schnüren. Und es gibt halt auch so diverse Del Toro-Ismen, die es in den Film geschafft haben, die es vielleicht so nach 20 Minuten erst in den Film kommen, aber dann richtig. Also ich meine, ich weiß nicht, ob es jetzt ein Spoiler ist, aber an einer Stelle ist zum Beispiel ein Blasebalg von entscheidender Bedeutung in einer Konstruktion. Das ist so ein typischer Kram, den nur Del Toro bringen kann und den man dann auch einfach mal so nimmt, wie er ist.
Genau.
Ja. Das Ganze weitet sich auch auf die Figuren aus, ohne jetzt da auch schon zu weit weg zu greifen. Wir haben zum Beispiel ein Comic-Relief-Pärchen und die beiden sind auch sehr Del Toro-esk, möchte ich mal sagen, wie die angelegt sind in ihrer Art.
Ja, kannst du ja gerne kurz beschreiben, das sind ja irgendwie so zwei Wissenschaftler.
Genau, da haben wir einmal den Dr. Newton Geissler und... Dann haben wir den Gottlieb. Beides verrückte Wissenschaftler auf ihre eigene Art. Der Herr Geissler, gespielt von Charlie Day, kommt dabei tatsächlich ein bisschen wie ein J.J. Abrams-Klon rüber. Er ist so ein ganz nervöser, hektischer Typ und er ist ein Monster-Liebhaber. Er ist ein Monster-Fanboy. Wofür er von den anderen natürlich irgendwie schräg angeguckt wird, weil die sehen natürlich die reale Bedrohung. Er hingegen möchte seine Hände an Monstergehirne rankriegen und möchte mit denen rumspielen. Und seine Quasi-Nemesis oder sein bester schlechter Freund, der Gottlieb, der ist das ganze Gegenteil. Der möchte eigentlich nur mathematisch berechnen, wie groß die Bedrohung ist. Und aus diesem Spannungsverhältnis entwickelt sich halt einfach eine irre, teilweise wirklich auch ziemlich lustige Kombination. Die beide machen ein sympathisches Pärchen.
Was man dazu vielleicht noch sagen muss, wenn man Charlie Day kennt aus It's Always Sunny in Philadelphia, dann spielt er genau den gleichen Charakter, den er in It's Always Sunny spielt. Also es ist so ein bisschen chaotisch, es ist absolut irgendwie verplant und er redet schnell und er ist ein einfach verplanter Typ, der es aber trotzdem irgendwie auf die Reihe kriegt, ein genialer Wissenschaftler gleichzeitig zu sein. Aber natürlich mit Dachschaden.
Ja. Ich glaube, bei den zwei Figuren, die ihr jetzt schon angesprochen habt, merkt man halt, und das muss man vielleicht für die Leute, die jetzt noch nicht so viel von dem Film wissen, oder vielleicht kann man auch gar nicht so viel über den Film wissen, weil die Trailer haben sich ja nur auf diese Kämpfe konzentriert und ganz, ganz wenig nur auf die Figuren. Ich glaube, da hat man sich nicht so getraut. Und ich wusste auch lange Zeit gar nicht, was so in welche Richtung das geht, so geht von der Stimmung her. Bis ich glaube, ein paar Tage bevor wir den Film jetzt gesehen haben, so ein Video von Ron Perlman gesehen habe, also von seinem Charakter, den kann man ja auch...
Der ist auch absolut toll.
Ein Schwarzmarkt-Dealer sozusagen mit Kaiju-Organen ist und very over the top, also so Pimp-Outfit und goldene Schuhe und so weiter. Also was ich damit sagen will, der Film ist wirklich, ja, over the top, wie ich schon gesagt hatte. Also wo jetzt viele andere Blockbuster heute so ein bisschen grimmig und wir müssen was Ernstes erzählen, alle wollen sich so ein bisschen an Batman orientieren, die Leute stehen irgendwie mehr drauf, ist der deutlich leichter und leichtfüßiger, würde ich auch sagen. Also, ja, Rima, du hast ja auch schon gesagt, es ist eher so Manga-mäßig schon fast, was ja auch Sinn macht, da sich natürlich diese komplette Kulisse und so weiter ja auch an solchen typischen Mech-Roboter-Kämpfen orientiert. Godzilla, klar. Die klassischen Monster-Movies.
Ja, ich weiß noch, dass ich mir extra nichts von diesem Film angeguckt habe oder so, sondern einfach total unwissend ins Kino gegangen bin mit euch. Und so nach einer Viertelstunde sage ich einfach nur, sag mal, hat das eine Anime-Vorlage? Und ich wusste das auch vorher nicht, aber naja, es kommt mir halt auch sehr Anime-mäßig vor, einfach, weil das ja da auch so ein beliebtes Genre ist eigentlich. Und deswegen ist das eigentlich... sehr nachvollziehbar, warum das so bunt und knallig ist und so.
Was für Elemente waren es noch? Vielleicht Story-Elemente, die dich so an Anime erinnert haben?
Also neben den offensichtlichen Robotern und Monstern natürlich, wie die Charaktere so angelegt sind. Also besonders die gute Mako. Und teilweise auch so die Dialoge oder so manche Szenen.
Kannst du kurz zu Figur der Marco Mori? Wir haben ja jetzt, am Anfang habe ich ja erklärt, dass Raleigh Beckett, ich muss mal auf die Namen gucken, die kann man sich ja sonst nicht merken. Wie gesagt, er war früher so ein ganz bekannter Jägerpilot und musste dann ausscheiden quasi und wurde dann wird jetzt zurückgeholt. Aber das Problem ist, dass man, und das ist noch ein wichtiger Storypunkt, den man vielleicht nennen muss, diese Jäger eben nur zu zweit steuern kann. Man braucht jemanden, der kompatibel ist mit einem selbst. Also weil dann der sogenannte Drift hergestellt wird. Das heißt, man ist irgendwie gedanklich verbunden, sozusagen, weil man quasi ja wissen muss, wie man diesen Jäger zusammensteuert. Und genau, es geht darum, dass er jetzt quasi wieder einen Partner braucht. Und da kommt eben Marco Mori, eine junge Dame ins Spiel. Mm. Ja, was ist der Konflikt zwischen den beiden? Oder fandest du, dass der Konflikt, also das war zum Beispiel ein bisschen mein Problem. Ich fand das alles super, was mit den Monstern passiert ist. Und ich bin ja auch jemand, der sich gern schnell mal langweilt bei Man of Steel, wenn irgendwie 20, 30 Minuten alles nur noch Bumm und Krach macht und CGI Overflow und so weiter.
Aber ich fand, hier war ja die Gewichtung deutlich besser. Also die Kämpfe sind vor allem in der ersten Filmhälfte kurz und knackig und dann am Ende halt ein bisschen länger, aber jetzt nie in dem Sinne wie Man of Steel.
Stimmt, es ist nicht ganz so lang und gleichzeitig, also war es für mich persönlich auch einfach ein bisschen interessanter, weil es jetzt was anderes ist als Hochhäuser, die irgendwie einstürzen. Ne? Es waren halt diese zwei Kämpfer, die aufeinander zukommen. Und man hält sich auch meistens zumindest so von Städten fern. Ne? Es passiert viele mehr. Und man kann aber auch nachvollziehen, was passiert. Und das ist zum Beispiel auch bei Transformers oder so ein bisschen anders. Wenn da diese Riesenroboter aufeinander krachen, erkennt man dann teilweise gar nichts mehr. Und das fand ich hier schön irgendwie relativ klar inszeniert. Dagegen waren die Sachen mit den Hauptfiguren, jetzt wie das dargestellt wurde zwischen Stacker und Marco, dass sie da zusammenfinden müssen als neues Gespann, fand ich jetzt nicht immer super. Ich hatte so ein bisschen meine Probleme mit Rinko Kikuchi, die offensichtlich auch kein perfektes Englisch spricht, ich habe es mal nachgelesen. Nee, es ist halt wirklich so, dass sie erst seit 2-3 Jahren irgendwie Englisch lernt und auf einen Dolmetscher angewiesen ist. Oder beziehungsweise hat sie gesagt, sie war es bei diesem Film nicht mehr. Aber ich hatte so teilweise so ein bisschen das Gefühl, sie weiß nicht so wirklich, was sie da sagt auf Englisch. Das hat mich so ein bisschen gestört.
Ich hatte irgendwie das Gefühl, die Stärke ihres Akzents schwankt von Szene zu Szene, aber...
Was euch allen bei der aufgefallen ist?
Ich fand die völlig in Ordnung. Also ich hätte jetzt nie vermutet, dass sie nicht Englisch spricht.
Genau. Bei ihrem Charakter hatte ich an keiner Stelle das Gefühl, dass der jetzt irgendwie, wenn ich im Reigen der anderen Charaktere, die wir zu Gesicht bekommen haben im Film, dass sie da irgendwie deplatziert wirkt oder besonders heraussticht durch irgendeinen Makel. Was ich allerdings ein bisschen seltsam fand, war, und weil du hattest es kurz angesprochen, Thomas, war tatsächlich dieser komische Drift, der stattgefunden hat. Wenn ich dich, Rima, richtig verstanden habe, ist das ja auch so ein Element, was durchaus so im in Anime und sowas, also in so einem Mangas, oder du hattest es erzählt, Adam, ne? Zwischen Robotern, dass sie irgendwie Gehirne verschmelzen.
Das gibt es bei Neon Genesis Evangelion auf jeden Fall.
Was ja offensichtlich die große Vorlage ist, wenn ich das richtig verstehe. Ich kenne es nicht, aber...
Also Neon Genesis Evangelion, ich habe es ja, vielleicht sage ich es auch mal in der Öffentlichkeit, ist ein bisschen ängstiger. Also da ist es alles ein bisschen emotionaler, ein bisschen düsterer auf jeden Fall. Und das ist Pacific Rim eben nicht. Also der ist positiver und ein bisschen lebensbejahend.
Bei den zwei Kritikpunkten, die ich an dem Film habe, da knüpft einer genau da an, weil ich habe nicht so richtig verstanden, warum wir diese Technologie im Film brauchen, außer dass die sozusagen den Plot an manchen Stellen vorantreibt.
Also die Erklärung ist, dass der eine Pilot für die rechte Hirnhälfte und der andere für die linke Hirnhälfte für die Steuerung.
Weil diese Steuerung irgendwie für das eine Gehirn zu viel war und das dann so eine Überlastung war praktisch.
Mhm. Ja, okay. Ich hab die Erklärung auch gehört, aber was ich gesehen habe, waren jetzt Roboter, die sich nicht oder Max, die sich nicht so übelst grazil bewegt haben, dass ich dachte, sie bräuchten jetzt eine Gehirnsteuerung. irgendwie, sondern hätte wahrscheinlich auch ein Joystick ausgereicht oder irgendjemand mit einem Gamepad oder so.
Ja, ich würde da enorm in der Hinsicht recht geben. Ich glaube, das Problem ist nicht unbedingt, dass man jetzt diese Mechanik nicht gut genug erklärt hat, aber man hat jetzt nicht so viel damit gemacht. Es kommt schon vor, dass zum Beispiel, einer von den Piloten irgendwie außer Gefecht gesetzt wird und dann ist der zweite Pilot jetzt irgendwie geistig überfordert in dieser Sache. Mhm. Und man kann auch quasi die Gedanken des anderen sehen. Mhm. Aber so richtig viel, wie gesagt, das ist jetzt nicht der riesige Kritikpunkt, weil irgendwie die Story trotzdem gut vorangegangen ist. Aber so richtig tief gehen war das dann nicht, was vielleicht auch nicht sein sollte. Aber da hat man jetzt vor allem emotional nicht so super viel rausgeholt, fand ich. Also das ging so relativ, gerade Hauptfigur Raleigh Beckett, also von Charlie Hunnam gespielt, blieb so ein bisschen blass, trotz allem, fand ich.
Vor allem hatte ich auch das Gefühl, dass sie das am Anfang haben sie das ja so eingeführt, als wäre das total notwendig, dass diese zwei Leute extrem kompatibel sind und haben dann einen riesen Aufriss drum gemacht und so. Und im Nachhinein, so etwas später im Film, werden dann doch irgendwelche Leute so randomly zusammengewürfelt. Ja, mach das jetzt mal zusammen. Okay, läuft. Und dann war das auf einmal gar kein Problem, ob die jetzt kompatibel sind oder nicht. Also hätten sie sich das eigentlich auch schenken können.
Ja, wie gesagt, an diesen Stellen hakt es bei dem Film ein bisschen. Auf der anderen Seite hat man dafür als Entschädigung, glaube ich, die unfassbar opulenten Kampfszenen. Wie haben die euch gefallen? Also wie gesagt, ich habe schon eben kurz gesagt, mir war es überraschend. Ich hatte Angst, dass es mir langweilig wird, wenn diese Sachen, wie es in diesem Sommer halt schon oft vorkam, einfach zu sehr ausgewälzt werden, zu sehr ausgewalzt werden. Und hier fand ich es überraschend kurzweilig, muss ich sagen. Also wie gesagt, man hat immer erkannt, was passiert. Es war relativ klar inszeniert. Man könnte sagen, okay, jetzt hat er ihn hier im Schwitzkasten oder jetzt laufen sie da lang etc. Am Ende gibt es doch ein bisschen, naja, will ich jetzt zu viel vorwegnehmen, es wird ein bisschen voller sozusagen auf dem Bildschirm. Aber ich fand es immer nachvollziehbar und es hat Spaß gemacht. Ja. Gerade weil man es einfach, ich kannte es jetzt nicht, so im Kino hat man es einfach noch nicht präsentiert bekommen, würde ich behaupten.
Ich würde ein paar kleine Einschränkungen machen. Also neben diesem ersten Kritikpunkt, den ich erwähnt habe, dass ich die Technologie oder den Einsatz der Technologie, dieser Gedankentechnologie, dann nicht wirklich verstanden habe oder sinnvoll erachtet habe, dachte ich, du hast, also da gebe ich dir recht, kurzweilig war der Film auf jeden Fall. Da würde ich gar keine Abstriche machen.
Auch nicht so extra, also er ist knapp über 2 Stunden.
Nicht genau, irgendwie 2 Stunden. Es ist auch wirklich schön inszeniert. Also die Actionsequenzen und die ruhigeren, in denen die Charaktere beleuchtet werden, das ist alles gut gemacht. Auch die Actionsequenzen selber, da hast du auch recht, sind so ruhig gestaltet, dass man nicht die ganze Zeit da sitzt und in so einem Pixel-Mischmasch gefangen ist, wo man eigentlich nicht mehr wirklich weiß, was passiert.
Wie bei Transformers,
genau. Richtig, ja. Ich weiß nicht, ob es am 3D liegt, dass ja bekanntermaßen De Toro aufgezwungen wurde von Legendary und von Warner. Er wollte es eigentlich nicht in 3D machen, weil er dachte, dadurch geht der Größeneffekt verloren. Und tatsächlich hat mir das so ein bisschen gefehlt an manchen Stellen. Darüber könnt ihr vielleicht auch noch was dazu sagen. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich ein Problem des Monster-Genres an sich ist, die Sachen so darzustellen auf der großen Leinwand, dass sie groß und beängstigend rüberkommen. Aber ich hatte mehrmals im Film das Gefühl, dass ich da tatsächlich nur so 2 mannshohe Gestalten sehe, die gegeneinander kämpfen. Also dieser große Anspruch, was ja auch vorher formuliert wurde, dass wir tatsächlich diese gewaltigen Maschinen gegen diese gewaltigen Monster kämpfen sehen und wir werden uns ganz klein fühlen. Das ist bei mir auch passiert in dem Film, aber sehr, sehr viel seltener, als ich es mir eigentlich gewünscht habe.
Ich fand, es war am Anfang ziemlich gut gelöst mit dem Maßstab der Maschinen zu den Menschen. Aber je später der Film dann vorangeschritten ist, dann hat man manchmal so Maßstäbe vielleicht verloren, weil es auch Kampfumgebungen gab, die jetzt nicht unbedingt mehr Maßstäbe ermöglicht haben, womit man was vergleichen konnte.
Also wenn die da im Meer stehen, hat dann nicht mal im Hintergrund irgendwie eine Stadt, selbst wenn man sie im Hintergrund die Stadt hat, geht da wirklich ein bisschen die Verhältnisse verloren.
Ja, eben. Also das im Meer hat man ja halt nichts, woran man das festmachen kann. Am Anfang hatten sie ja dann noch dieses kleine Bötchen, das er dann in die Hand genommen hat. Daran konnte man dann noch festmachen, wie riesig diese Teile eigentlich sind. Aber später ist das echt ziemlich verloren gegangen. Mhm. Das kam dann erst eher so in urbanem Umfeld.
Ein ganz kleines Problem, was ich noch mit den Kämpfen hatte, ist, weil 3D ja schon an sich dunkel ist, gab es manchmal solche Regenszenen oder so. Und dann ging doch die Übersichtlichkeit ein kleines bisschen verloren. Regen und Dunkel.
Tatsächlich haben die meisten Kämpfe auch im Dunkeln stattgefunden. Ne? Es gab wirklich so 2, 3 Konfrontationen, wo so ein bisschen Dämmerlicht war, aber die Dunkelheit, ja, das war, naja, ich meine, man könnte sagen, es war ein Manko, weil man tatsächlich, weil es dann auf einmal unübersichtlich wurde, natürlich hat es dem Style des Films sehr geholfen, der auch sehr dunkel, aber trotzdem sehr bunt, neonmäßig durchleuchtet ist die ganze Zeit.
Ja, stimmt, die Monster haben alle so, ich weiß nicht, da sieht man immer so Blutbahnen oder was
auch
immer.
Adern.
Ja, damit es visuell ein bisschen was hermacht. Ja, war mir auch nicht ganz klar, ob das mit dem Regen und der Dunkelheit so einen Sinn hatte, ob das leichter irgendwie zu inszenieren war oder dadurch spektakulärer aussehen sollte.
Dramatik,
ja, vielleicht. Stimmt. Es gab aber auch so 1, 2 Szenen, ich glaube, gar keinen richtigen Kampf, wenn man es irgendwie im Fernsehen gesehen oder so, wo dann wirklich am Tag mal was stattgefunden hat oder die Sache in Sydney, glaube ich, ist dann ein Monster reingekommen. Und das war dann schon geil, das war leider auch ein bisschen kurz.
Genau, sowas, so eine Sachen sehen dann beeindruckend aus. Und ich frage mich ja auch, ob das vielleicht bei Monsterfilmen nicht manchmal sowieso angetan wird, wenn die so riesig sind. Also diese Sydney-Szene, die Thomas gerade beschrieben hat, ist eigentlich auch nur ein News-Feed, den man sieht irgendwo im Hintergrund im Fernsehen und man sieht, wie eine riesige Mauer durchbrochen wird von einem von diesen Kajus. Und der läuft dann halt auf die, man sieht die Oper von Sydney und da läuft er halt so lang. Und das sieht dann tatsächlich beeindruckend aus. Ne? Man hat Maßstab, man hat alles, die Kamera zieht nicht die ganze Zeit mit, bewegt sich nicht von einem Punkt zum nächsten in irrsinniger Geschwindigkeit, sondern ist ganz still. Ja, das,
man muss dazu auch sagen, dass die Filmemacher sich schon bemühen, dass sie Maßstäbe dem Zuschauer an die Hand geben. Ja. Also die Kaju sind ja in, glaube ich, 4 bis 5 Kategorien eingeordnet, was so die Größe und Gefährlichkeit angeht. Und daran sollte man ja dann auch zumindest einen Hinweis bekommen, wie groß denn jetzt diese Monster sind. Und,
stimmt, ja.
Nicht eben.
Das war auch wieder so ein Punkt, da würde ich am Ende, glaube ich, nochmal drauf zu sprechen kommen, aber dass es so ein bisschen eben sehr nerdy ist und dass man eben diese Kategorien hatten, dass Del Toro da auch so ein eigenes Universum erschaffen hat. Ja. Vielleicht können wir jetzt auch einfach drüber sprechen, weil ich finde das cool, dass er, ich habe das Gefühl gehabt, bei dem Film ist endlich auch mal wieder der Macher, also der Regisseur, der auch deutlich mehr gemacht hat als nur die Regie und sich auch diese Monster ausgedacht hat und so weiter, da wirklich mit Herzblut irgendwie dabei ist.
Ja, auf jeden Fall.
Und da eben nicht einfach nur einen Film gemacht hat, der jetzt einfach am Ende irgendwie zu Ende ist, wo man weiß, ja, zweiter Teil kommt jetzt demnächst. Also ich glaube, er hat schon versucht, da ein Universum aufzubauen, eine Welt aufzubauen. Das geht am Anfang relativ schnell. Es wird so ein bisschen zusammengefasst. Jetzt nicht so super elegant, sondern mit so einem Voice-Over. Aber es funktioniert.
Ja.
Und dann gibt es die Kategorien von den Kaijus und dann gibt es die Jäger aus dem Land und die haben die Namen und so. Also es ist, ich sag mal, es ist perfekt für den 12-Jährigen.
Absolut.
In uns, ne? Also man kann sich schon vorstellen, wie jetzt die 12-Jährigen irgendwie die Karten sammeln und sagen, ich bin Fan von Roboter Gypsy Danger und der Kaiju Kategorie 3 hat keine Chance gegen dein whatever. Ne? Und das fand ich super. Das hat auch einfach, ja, da hat man irgendwie den Spaß gemerkt, auch der Macher an den Filmen. Das hat mir vor allem gut gefallen. Ne?
Du hast mir jetzt voll Bock gemacht, mit diesen Karten zu spielen.
Ich habe meine schon bestellt.
Ja, das war so mein großes positives Fazit, das ich daraus gezogen habe. Ich will vielleicht noch so auf ein, zwei kleine Details noch mal kurz zu sprechen kommen. Wie fandet ihr denn den Soundtrack? Ich bin ja jemand, muss ich zugeben.
Große Ratlosigkeit in der Runde, wenn ich das mal eben beschreiben darf.
Das geht mir ja auch ähnlich. Und da ärgere ich mich dann selbst immer über mich selbst nach dem Film, dass ich zu wenig auf den Soundtrack achte.
Es gibt dann manchmal so einen Moment, wo ich den Soundtrack merke, aber dann frage ich mich, wie war denn der Soundtrack jetzt in der Stunde davor?
Ja. Nee, also das ist ja auch irgendwie wahrscheinlich auch die Kunst. Ne? Der Soundtrack ist im Hintergrund, er soll die Emotionen unterstützen. Das macht er ja meistens ziemlich perfekt bei diesen Hollywood-Sachen. Hier ist er mir komischerweise ein bisschen mehr aufgefallen als bei vergleichbaren Blockbustern dieses Jahr. Und der ist von Ramin Djawadi. Der hat zum Beispiel auch den Soundtrack zu Iron Man 1 gemacht. Und Game of Thrones, das Intro, was ja irgendwie allen hier bekannt sein dürfte.
Das darf ich aus Copyright-Gründen jetzt nicht summen.
Weil du deine Kollegen nicht nerven willst.
das Game of Thrones-Intro ist ja ein extremer Ohrwurm. Und ich weiß nicht, also für mich hat die Musik hier perfekt reingepasst. War mal ein bisschen eine Abwechslung von dem üblichen Hans-Zimmer-Score, den man auch diesen Sommer wieder sehr, sehr oft gehört hat.
Ja, ich bemerke Scores eigentlich auch nie, aber diesmal ist er mir aufgefallen und dachte, coole Musik. Deswegen denke ich mir, dass das ein gutes Zeichen dafür ist. Ja.
Also ich meine, bei Oblivion,
ein cooler ist.
Bei Oblivion zum Beispiel ist mir der Score auf jeden Fall positiv in Erinnerung geblieben, aber hier kann ich jetzt nicht
unbedingt. Da könnte man mich sonst was fragen. Das ist mir nicht aufgefallen.
Wie fandest du es denn, als Celine Dion im Hintergrund lief? Hat dir das gefallen?
Celine Dion?
Celine Dion lief im Hintergrund?
Nein!
Gut.
Leute.
Die Leitung, auf der wir stehen, ist so lang, das kann ich mir vorstellen.
Und dann, weil wir vorhin über die Figuren und die einzelnen Schauspieler geredet haben, haben wir noch gar nicht so sehr über meinen heimlichen Helden des Filmes und auch sowieso sonst immer geredet.
Der
und
zwar geht immer.
Idris Elba, der ja seinen großen Durchbruch sozusagen mit The Wire damals gemacht hat, mit der Serie auf HBO und jetzt auch Serienjunkies aus Luther bekannt ist, als Ermittler, ein bisschen, ein bisschen wahnsinniger Ermittler.
Ja.
Und er ist hier so ein General, es wird gar nicht so genau beschrieben, ne? Also er ist derjenige, der versucht, dieses Jägerprogramm steht halt quasi kurz vor dem Ende, weil es nicht mehr genug Piloten gibt, um diese Jäger zu steuern. Versucht er das noch so ein bisschen auf eigene Faust zu retten. Genau. Und wie alles in diesem Film, sehr over the top, sehr patriotisch, obwohl es nicht mit irgendeinem Land oder so in Verbindung gebracht wird und deswegen finde ich auch nicht schlimm ist, sondern einfach, er hält da eine Rede, die auch im Trailer vorkommt, das haben wahrscheinlich schon die meisten irgendwie gesehen.
Ja, sind eigentlich Patriotismen in dem Film auszumachen? Habt ihr mal eine amerikanische Fahne gesehen? Kommt mir jetzt, ich habe zumindest nichts in Erinnerung.
Also die Russen sind stolz auf sich, die Chinesen.
Immer, das ist mir am Soundtrack aufgefallen.
Der Australier ist sehr stolz auf sich.
Immer wenn der russische Mac zu sehen war, kam auf einmal auf dem Soundtrack aus ein Chor, der gesungen hat. Wie der gefangenen Chor von Ubuku. Ganz laut. War ein bisschen wie Jagd auf Rote Oktober, dann immer, wenn man die Russen gesehen hat.
Das war schon ja, das könnte man jetzt auf zwei Seiten sehen. Es ist ein super internationaler Cast. Ja. Man könnte jetzt sagen, ja, da wird aufs internationale Boxoffice geschielt. Wir wollen in China erfolgreich sein, wir wollen in Australien erfolgreich sein und so weiter. Andererseits passt es halt auch irgendwie in die Welt, ne? Dass die Menschheit sich bei so einer Gefahr zusammenschließt und dann, ja, und das war halt wieder auch was so perfekt so anime-mäßig rüberkam. Die Russen, also es gibt verschiedene von diesen Jäger-Piloten-Teams, weil die müssen sehr kompatibel sein. Da gibt es die Drillinge bei den Chinesen.
Mit drei Armen. Ja.
Und die kämpft dann, da hat der Mac dann auch drei Arme, weil sie eben zu dritt sind und so weiter. Das fand ich ziemlich, ziemlich cool gemacht. Und Idris Elba ist quasi der, der das Ganze leitet, dieses ganze Projekt. Und das auch mit der nötigen, wie soll man das sagen, Überzogenheit, aber doch, er weiß halt, was für ein Film
er will. Er lässt sich nicht anfassen von niemandem. Ja.
Das sagt er gerne noch zweimal. Ja. Es ist, du hast es ja vorhin schon gesagt, dass ich Guillermo del Toro, dass man merkt, dass er wirklich Herzblut hinter war und dass er wirklich an viele Details gedacht hat. Und tatsächlich wird diese Geschichte wird noch ein bisschen ausgeholt. Es gibt einen Comic, einen ganz kleinen Comic, oder es gibt ein Comicband, der die Vorgeschichte zu Pacific Rim erzählt. Und da wird dann sein Charakter auch tatsächlich nochmal beleuchtet. Und es wird erklärt, warum der so geworden ist, wie er war. Eigentlich war er mal Kampfpilot, also nicht von einem Jäger, sondern, oder wenn ich mich richtig daran erinnere. Und dann war er einer der ersten Jägerpiloten. Und dann ist ganz viel schiefgelaufen in seinem Leben, das merken wir auch. Und dann wird ein bisschen erklärt, warum er eigentlich so ein ruppiger und rauer Charakter in dem Film ist. Und warum er so eine besondere Beziehung zu seiner Ziehtochter, wie heißt sie nochmal? Mako Mori hat. Und vielleicht erklärt das dann auch, warum sie ihm gegenüber dann so ein seltsames Verhältnis oder manchmal vielleicht so ein seltsames Verhältnis zu haben scheint. Also für alle, die daran interessiert sind, sie sollten sich vielleicht den bei Crosscult erschienenen Comicband zur Vorgeschichte von Pacific Rim besorgen. Auch wirklich unterhaltsam.
Wo du gerade Mako erwähnst und die Vorgeschichte muss ich eigentlich nochmal eine persönliche Heldin erwähnen, nämlich die kleine Mako.
Oh ja.
So eine schöne, Flashback-Sequenz mit der kleinen Mako und ja, da sind wir alle dahin geschmolzen, weil das kleine Mädchen das so toll gespielt hat.
Absolut. Das ist meine Lieblingsszene im Film.
Die Wand gespielt.
Ja. Das ist unglaublich. Das ist vielleicht eine der besten Kinderdarstellungen, die ich so in den letzten 5 bis 10 Jahren gesehen habe.
Ja, das war echt super. Aber es ist interessant, was Norm sagt, du hast ja gesagt, es gibt diesen Comic, der nochmal die Vorgeschichte erzählt, dass das eben Sachen, vielleicht fehlen die Sachen dem Film so ein bisschen, aber dafür hat der Film halt das Tempo irgendwie. Mhm. Das ist so, ja, das musste man wahrscheinlich abwägen.
Irgendwie merkt man ja im Film auch, dass diese Sachen irgendwo sind. Ne? Dass es kein geschlossenes Universum ist, sondern dass da auch irgendwas links und rechts daneben passiert ist. Ne? Mhm. Das finde ich schon beachtlich.
Aber trotzdem halte ich rechne ich es dem Film sehr hoch an, dass er wirklich einer der wenigen Blockbuster ist dieses Jahr, der wirklich nicht so auf Sequel-Bait sofort am Ende setzt.
Ja, also vielleicht hat man ja auch bei Legendary und bei Warner am Ende geahnt, dass das mit dem Sequel vielleicht doch nicht so weit her ist. Du kannst ja vielleicht mal ganz kurz was zu den Umsatzerwartungen des Films
erzählen. Das wäre jetzt genau der letzte große Punkt, den ich noch mit euch besprechen wollte, der wirklich echt interessant ist und mir sich gar nicht so sehr erschließt und ich es auch ein bisschen traurig finde. Also, uns gefällt er offensichtlich wirklich gut. Ja. Das können wir, glaube ich, abschließend erstmal kurz festhalten. Wir kommen jetzt noch nicht zum Spoilern, sondern noch zu den Prognosen. Und zwar, ich habe gedacht, ja, der wird einschlagen wie eine Bombe. Der Film funktioniert, der macht eigentlich das ähnlich, weiß ich nicht, von Transformers-Fans bis Comic-Fans werden da irgendwie alle reinrennen. Aber offensichtlich sind die Prognosen für jetzt das Wochenende, wo er in den USA startet, nicht so hoch. Der Film hat so 180 bis 200 Millionen gekostet und soll irgendwas zwischen 25 und 40 Millionen am ersten Wochenende einspielen.
Mhm. Er läuft auch gegen Grown Ups 2, also Kindsköpfe 2 mit Adam Sandler.
Den ich gestern sehen durfte. Mehr dazu in Kürze. Und die Zahlen nicht so extrem hoch für so einen hochbudgetierten Film. Und da sprangen sich jetzt schon viele online. Die große Frage ist, ist das zu nerdy, was ich irgendwie seltsam finde? Also hat wirklich ein Film nur noch Appeal, wenn er irgendwie zu einer Franchise oder zu einem bekannten, Franchise oder ein Sequel ist?
Ich nenne mal zwei Beispiele.
Ja.
Kick-Ass, Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt. Zwei sehr ähnlich gelagerte Filme, die ich abgefeiert habe und sehr geliebt habe, besonders Scott Pilgrim. Mhm. Und die haben am Box-Office nichts eingespielt, gar nichts. Da gab es einen großen San Diego Comic-Con-Hype im Fall von Scott Pilgrim und der hat dann nicht mal seine Produktionskosten, glaube ich, wieder eingespielt, was mir immer noch im Herzen wehtut und mich Tränen vergießen lässt.
Ja. Aber bei Scott Pilgrim könnte ich jetzt tatsächlich noch verstehen, dass man sagt, ja, das ist zu nerdig für die breite Masse. Ja. Aber jetzt bei Pacific Rim, finde ich überhaupt nicht.
Vor allem war halt Scott Pilgrim auch nicht so ein riesen 200-Millionen-Projekt. Das, ne? Das ist nochmal was anderes. Also Scott Pilgrim geht es mir ähnlich wie dir. Ich fand den Film super. Ich habe ihn sogar im Kino gesehen, als einer der wenigen in Deutschland offensichtlich. Und aber das dann so ein 200-Millionen-Projekt, man hat so das Gefühl gehabt, momentan sind das so Selbstläufer, die funktionieren einfach. Und bei Pacific Rim der ist jetzt auch noch ganz cool und die Kritiken sind auch positiv. Glaubt ihr trotzdem, dass er absaufen kann sozusagen?
Naja, also Warner selber hat ja gesagt, dass die Marketingkampagne bis zum Zeitpunkt, zwei Wochen vor dem Release des Films, US-Release des Films, nicht so gelaufen ist, wie man sich das vorgestellt hat. Da frage ich mich natürlich auch, warum eigentlich, weil ich fand, die Trailer waren unterhaltsam, ich fand das Promomaterial, was rausgekommen ist,
war nicht so
die, die Poster, es gab ja auch diese, es gab ja auch extra Arty-Poster, ja, die noch mit am Start waren, die waren wirklich schön gelungen. Und wie ihr schon sagt, er hat ja, wenn es ein großes Franchise wäre, da bin ich mir ganz sicher, wird er einschlagen wie eine Bombe. Ich verstehe nicht, von der Grundauslegung, er ist jetzt nicht kilometerweit entfernt, was seine Prämisse angeht von Filmen wie Transformers oder von anderen großen Actionspektakeln. Und also mir erschließt es nicht, wenn ihr da Thesen habt, dann
immer ich meine, raus damit. Vergleichbar ist er auch zum Beispiel mit Iron Man, einfach wegen den Mechs, oder mit Real Steel wegen der Roboter. Ja. Also wer diese Filme mag, und ich meine, im direkten Vergleich mit Transformers ist Pacific Rim quasi Shakespeare.
Ja, tatsächlich.
Also das Niveau ist da sehr viel höher als bei den Michael Bay-Filmen.
Ja. Ich weiß auch nicht, ob dann das Argument zieht oder die These, da sind keine großen Namen sozusagen als Schauspieler dabei. Kein wirklich das jemand, stimmt, kein großer Star, der ist jetzt irgendwie zieht, obwohl, weiß ich nicht, bei Transformers.
Ja, bei Transformers ist es ja auch
ein Star.
Auch kein Star davor, ne? Also das kann auch ohne Star funktionieren. Bin ich sehr gespannt. Ich wäre traurig, wenn es tatsächlich so weit kommen soll, dass der Film sozusagen floppt. Ich kann es mir nicht so richtig vorstellen.
Vielleicht sind ja die Prognosen auch wie schon zuvor bei World War Z Meilen weit daneben und der Film entwickelt sich doch noch zu einem ganz anständigen Sommerblockbuster.
Ich bin auch auf die internationalen Zahlen gespannt bei dem Film.
Zu wünschen wäre es Ihnen ja. Die ersten Zahlen sind ja reingekommen in Australien, sondern nicht ganz so gut angelaufen sein, dafür aber einige andere erste Plätze in der Pazifikregion.
Vielleicht muss ich auch einfach langsam rumsprechen, dass der cool ist, weil jetzt alle den Trailer sehen und denken, sagt mir nichts. Weil halt kein Wiedererkennungs-irgendwas da ist.
Du hast in dem Punkt hast du recht und darauf hat Warner dann Wert gelegt. Als die haben ja dann in den letzten zwei Wochen nochmal 100 Millionen plus ausgeschüttet an Werbebudget und da ging es ja auch darum, dass man dann mehr personalisiert, also mehr Trailer rausbringen wollte, auf die Figuren in den Vordergrund gehoben werden, damit man nicht immer die ganze Zeit nur Monster gegen Roboter kämpfen sieht. Vielleicht spielt das ja damit rein. Ja.
Also fand ich wirklich, ich habe ja vorhin das mit Ron Perlman, es war so ein virales Video angesprochen und da war ich so völlig baff von dem Ton. Das war auf einmal, da ist er spielt wie gesagt diesen Black Market Kaiju Organe Verkäufer und in diesem Video macht er halt so Werbung dafür, so hey, die Apokalypse ist nah, aber sie können sich immer noch gut fühlen, wenn sie hier Kaiju-Organe kauen. Das ist gut fürs Herz und für die Potenz und so weiter. Und ich dachte so, hey, ich wusste überhaupt nicht vorher, was er für eine Rolle in diesem Film spielt. Das hab ich total, vielleicht hätte man, ich glaube, da hat sich Warner nicht so richtig getraut. Die haben gesagt, ah, das ist, nee, wir machen lieber nur hier Monster und Roboter, das funktioniert schon. Weiß nicht, ob das vielleicht so ein bisschen ein Schuss ins eigene Bein war, aber das kann sich auch durchaus noch rumsprechen, dass der Film eben so ist, wie er ist und da sehe ich dann auch noch Potenzial. Also, liebe Filmjunkies-Hörer, tut Hollywood etwas Gutes und schaut euch den Film an. Nicht, dass sie denken, originelle Ideen lohnen sich nicht mehr und wir machen nächstes Mal noch nicht mal mehr Pacific Rim. Ja, ich glaube, wir haben das meiste besprochen, was wir besprechen wollten. Von uns gibt es, glaube ich, einhellig heute mal eine Empfehlung, ins Kino zu gehen. Wenn man sich einen großen Blockbuster dieses Jahr im Kino angucken sollte,
holt dann wahrscheinlich eine Riesenportion Popcorn, eine extra große Portion Cola oder was auch immer und dann geht in den Film mit euren Freunden. Lohnt sich auf jeden Fall.
Ja.
Super. Wollen wir noch eine kurze Spoiler-Runde machen? Wollt ihr noch über das Ende sprechen? Das ist, glaube ich, nicht essentiell. Weil
Spoiler.
Genau, wir sind ab jetzt hier in der Spoiler-Area. Wer den Film also noch nicht gesehen hat und nicht gespoilert werden möchte, bitte ausschalten. Ansonsten könnt ihr gerne weiterhören. Und wir können kurz über das Ende reden. Du hast vorhin schon mal Adam Independence Day angesprochen. Das war sehr Independence Day-esque, würde ich mal sagen. Es geht darum, dass diese Barriere, die zwischen der Welt von den Aliens sozusagen besteht oder den Monstern und der Menschheit geschlossen werden soll mit einer Atombombe. Ja. Komischerweise funktioniert das bei allen. Ne? Eine Atombombe
schmeißt das funktioniert auch bei vielen Blockbustern. Ja. Also bei Batman, bei Iron Man, bei den Rächern.
So. Ja, bei Independence Day war es, glaube ich, keine Atombombe.
Da war es ein Computervirus.
Da war es ein Computervirus.
Aber Roland Emmerich ist Moment, kreativ. Aber sie hatten auch eine Atombombe dabei, die sie
hatten entzündet haben. Ja, aber die hat ja nicht funktioniert.
Doch.
Nein.
Die haben sie doch dann da reingeschossen.
Bitte und dann alle Independence-Day-Nerds.
Doch, doch, doch. Und dann explodiert es und Will Smith und Jeff Goldblum fliegen dann so weg und hinter ihnen
Ach so, du meinst in dem großen Raumschiff, ja, ja, die da drin waren. Ja. So, ja, ja, ich meinte, ja, ja. Mhm. Ja. Ja, ja, super. Du hast recht, Thomas. Atombomben funktioniert das ja auch in Independence Day.
Ich frage mich bei sowas ja immer, warum muss denn immer eine Atombombe sein und nicht etwas, was die Menschheit nicht verstrahlen kann? Also gibt es da keine andere mächtige Bombe, die man benutzen könnte? Bei solchen Filmen?
Ja, aber die Menschheit wird ja dann nicht verstrahlt.
Ja, wird sie nicht. Wir sind ja jetzt in der Spoiler-Sektion. Ja. Ne? Die Atombombe zündet ja nicht in unserer, sondern in deren Dimension.
Ja, aber ich meine auch zum Beispiel bei Batman. Also Batman lässt da irgendwie eine Atombombe, oh, Spoiler für Batman, Dark Knight Rises über Gotham explodieren und dann denken alle, oh, der Tag ist gerettet, aber irgendwie
Gotham ja, stimmt, das war nicht so.
Ja, Gotham hat einfach jetzt ein paar radioaktive Superhelden mehr.
Ich glaube, die Atombombe ist ein Punkt, du Deus Ex Machina, so das Größte, was man so aus dem Hut rauszaubern kann einfach. Ne?
Und jeder versteht es
vielleicht. Ja, genau. Da wissen wir alle, dass es viel kaputt macht. Außerdem ist natürlich eine Atombombe schon fast, wenn es um so einen Kaiju-Film geht. Also irgendeine Anspielung darauf ist natürlich auch irgendwie ganz zwingend notwendig.
Holen Sie damit nicht vielleicht Godzilla hervor oder so?
Ja, vielleicht. Gibt es einen Godzilla-Tie-In.
Ja, wie fandet ihr denn, viele fragen sich jetzt vielleicht hören auch manche jetzt schon den Podcast und sagen, ah, ich will trotzdem schon wissen, was genau, woher kommen diese Monster, was passiert da, und die Erklärung ist ja relativ simpel gehalten, also es ist wieder eigentlich die Independence Day Erklärung. Es gibt Aliens sozusagen auf der anderen Seite von so einem Dimensionsloch, die andere Welten übernehmen und deswegen die Monster reinschicken, damit sie die Menschen töten.
Fun Fact, auf der Erde waren sie anscheinend auch schon mal.
Ja. Ja. Viele Millionen Jahre her.
65 Millionen. Aber ja, da war die Atmosphäre noch nicht so polluted. Die war noch nicht so verschmutzt, dass sie es hätten aushalten können. Jetzt, da die Menschen da sind, haben wir die Gott sei Dank zu ihrem. Das war tatsächlich die umweltpolitische Message noch am Ende des Films. Wir haben die Atmosphäre erduldbar und ertragbar gemacht für die Kaiju, dadurch, dass wir so dreckige Menschen sind.
Ah, das habe ich nicht so ganz verstanden gehabt, was das Argument war, warum sie damals nicht
die Erde... Weil bei den Dinosauriern war die Erde noch zu rein oder.
Ja, also ich habe irgendwas mit Terraforming gehört und gleich sofort an Man of Steel gedacht mit Grausen.
Ich dachte, die Dinosaurier hätten sie besiegt.
Ich dachte erst, sie hätten die Dinosaurier gebracht. Was sie damals, das waren so kleine Kaiju, die waren noch nicht so hoch entwickelt. Aber da gab es ja noch keine Menschen, also naja, egal.
Also war die Solution wohl doch nicht so simpel, wa?
Ja, offensichtlich. Nee, aber ja, das ist dann weniger Shakespeare, das ist einfach, glaube ich, da ist dann durchaus noch auch was offen für eine eventuelle Fortsetzung, aber genauer wird es nicht erklärt, das hat in Independence Day funktioniert und es funktioniert halt hier auch ganz gut, würde ich sagen. Wollt ihr noch über irgendwas Bestimmtes sprechen?
Über den Kitsch, ja, bitte.
Ja,
ja.
Über den Kitsch.
Was meinst du genau, Rima?
Ja, ich fand das teilweise echt total so.
Wenn Idris Elba Sonnen durchflutet, wie was ist denn das für eine Szene? Ich glaube, da steht ja. Ja, genau, ja, das ist in dem Flashback, ja, also aus dem Jäger. Und im Hintergrund ist irgendwie so Sonne und er wirkt irgendwie so ein Messias schon fast, ja. Aber das ist halt der Ton, den dieser Film hat.
Ja. Nee, aber auch so dann die Dynamik zwischen den beiden Hauptfiguren, wo sie dann, keine Ahnung, so durch ihren Türspion guckt und dann läuft er gerade oben vorbei. Und ich nur so. Und die Dialoge teilweise zwischen den beiden waren auch echt so. Gib mir deinen Popcorn einmal zum Reinkübeln.
Ja.
Also, aber ich finde, sie haben auch nicht zu sehr übertrieben. Am Ende war es ja dann doch actionlastig genug, dass ich darüber hinwegsehen kann.
Ja, wir fanden, also am Ende gab es ja nur eine Umarmung.
Zwischen ja, eben, das fand ich gut. Ja.
Das fand ich auch
im
gut.
Gegensatz zu anderen Filmen, wo so Paare zusammengeschustert werden und sich dann sofort knutschen, fand ich gut, dass sie so zurückhaltend waren und sich nur umarmt haben.
Fand ich auch absolut super. Was mich ein bisschen gestört hat daran, ist, dass es überhaupt so, also mir war selbst das noch ein bisschen zu leicht, weil ich meine, großer Spoiler, am Ende sterben auch Hauptcharaktere. nicht die beiden Hauptcharaktere vielleicht, aber es sterben andere. Und was mich in Actionfilmen generell aufregt, darüber habe ich auch mit euch schon darüber geredet, kurz nach dem Film, ich verstehe einfach nicht, mir läuft es nicht wirklich ein. Da sterben meine besten Freunde, die beißen ins Gras, ja, um die große Bedrohung von der Welt abzuwenden. Und ich werde höchstwahrscheinlich unglaublich traumatisiert, würde in der Ecke liegen, heulen, in der Fötalstellung, man könnte mich für die nächsten 3 Wochen nicht mehr anreden, aber da lachen dann alle und alle applaudieren und es ist dieser Hey-Yeah-Moment.
Aber Stacker Pentecost, aka Idris Elba, sagt ja auch, we don't have time to grieve. Ja.
Aber time to...
Außerdem ist er doch sowieso
time to feel krank awesome.
Und stirbt fast. Dann kann er sich auch mal
auffangen. Ja, der hat keine Zeit.
Ist ja nicht der Einzige, der stirbt. Es sterben ja auch Söhne von Vätern. Und die sind ja dann auch nicht besonders
schockiert.
Oh ja,
auf die Szene möchte ich noch eingehen. Ein ganz herzzerreißender Abschied zwischen Vater und Sohn. Und im Kino sitzen da alle so... und ich nur...
Ja, das waren die australischen Jägerpiloten, die ihren Aussie-Slang mal so richtig raushängen.
Ja, war ich die Einzige, die das zu dick aufgetragen fand? Oder?
Ich weiß nicht, wie, kannst du dich noch daran erinnern, wie die Person, die neben dir im Kino saß, reagiert hatte, als du dann auf einmal so gemacht hast in der Situation?
Ich wurde verletzt.
Du wurdest von...
Körperlich.
Aha. Ich fand die Australier ja ein bisschen, weiß nicht, mit denen hatte ich jetzt nicht so den engen emotionalen Kontakt.
Nee, gar nicht.
Die fand ich ein bisschen...
Das war vielleicht auch noch ein...
Die waren auch zu sehr Arschloch, als dass ich die jetzt ins Herz geschlossen habe, teilweise.
Ja. Genau, also das war die ganze Zeit total flach gehalten, finde ich. Und dann wurde da auf einmal so voll auf die Kacke gehauen mit der Emotionalität, sodass das bei mir halt gar nicht ankam.
Ja.
Ist ja auch interessant, dass man die anderen Jägerpiloten, man sieht sie zwar mal, diese Chinesen und die Russen und so, aber mit denen wird ja auch recht wenig gemacht. Also emotionale Bindung ist dann nicht so, dass man dann sagt, scheiße, die gehen jetzt drauf.
Aber die emotionale Bindung zu kleinen Mako
Das hat super funktioniert. Da gab es auf jeden Fall, also da gab es einen ganz großen emotionalen Ankunft. Da hast du recht. Ich hatte vor allen Dingen, also nicht mal so sehr wegen der Mannschaft wegen, aber ich hätte gerne noch gerade diese Max, die hatten, die von den Chinesen mit den vielen Armen oder der Russische, der so aussah wie, weiß ich, eine alte Atomkraftanlage oder so ein richtig abgefahrenes Teil. Die hätte ich schon gerne noch so ein bisschen mehr in Action gesehen, habe ich mir gedacht.
Ja.
Die waren tatsächlich relativ schnell weg vom
Platz. Ja, da kann man sich jetzt fragen, auf der einen Seite, wie ich es ja schon gesagt habe, ist cool, dass Guillermo del Toro gesagt hat, ich mache jetzt hier einen eigenen Film, der ist abgeschlossen, da haue ich alles rein, was ich machen wollte. Ich erzähle jetzt nicht nur von den ersten drei Kämpfen, die jeweils gegen die Kaiju stattgefunden hat, und der Krieg kommt dann in den nächsten drei Teilen so. Hätte man das gemacht, hätte man vielleicht ein bisschen langsamer das aufbauen können. Da wäre es vielleicht von den mit den anderen Max hätte man ein bisschen mehr von denen gesehen, von den anderen Teams und so, wie die Teams zusammenkommen, aber das wäre dann ein anderer Film gewesen. Also, ja, man kann nicht beides haben irgendwie in den zwei Stunden.
Ja. Als einzige Frau in der Runde muss ich dann aber jetzt auch nochmal darauf eingehen, dass ich es gut finde, dass die weibliche Hauptfigur diesmal nicht so eine übersexualisierte Megan Fox.
Das stimmt.
Das war auf jeden Fall klasse, dass die... Ja,
aber war sie auf der anderen Seite, nicht dann so ein bisschen zu hihihi und sie hat immer so einen Blick drauf gehabt, dass sie, wie gesagt, ich habe das Gefühl gehabt, sie hat Angst, in diesem Film mitzuspielen. Ich weiß nicht, ob das sie die Figur war.
Ich finde so wie alle Charaktere in dem Film war sie ziemlich stark überzeichnend. Und ich glaube auch dieses Flirty-Sein oder dieses ganz schüchtern sein, so dieses asiatische Klischee. Ich stelle mich hinter den Spiegel und dann gucke ich da durch und ich bin ganz aufgeregt. Was dann gleich passiert, wenn der Typ dann reinkommt. Das habe ich bei allen anderen Figuren so oder so ähnlich auch gesehen. Ich fand aber tatsächlich, dass sie als taffe Kämpferin, wie die da aufgetreten ist, fand ich anständig.
Diese Kampfszene mit dem Stöcken.
Es wurde halt auch einfach, genau.
Das fand ich auch toll.
War eine ganz tolle Kampfszene. Sie hat mir vielleicht sogar besser gefallen als manche von den Kämpfen von den Robotern gegen die Kaijus. Sie kämpft, sie muss sich beweisen und dann kämpft sie halt gegen ihren zukünftigen Roboterpartner. Tatsächlich wurde nicht überbetont, dass sie eine Frau ist. Ne? Es ging nicht darum, dass da jetzt ein verletzliches Wesen damit in den Roboter reinkommt, sondern da ging es darum, ob die Gehirne der beiden zueinander passen. Oder es ging um die persönliche Beziehung, die sie halt zu Idris Elba hatte, zu dem Anführer dieser ganzen Geschichte. Aber nicht darum, ob sie in irgendeiner Art und Weise dafür taugt oder nicht. Das wurde nicht hinterfragt.
Ja. Nee, stimmt, das ist richtig. Da würde ich auch recht geben, dass das cool ist. Ein bisschen schade fand ich, während der Kaiju-Kämpfe war sie dann aber doch immer so relativ im Hintergrund. Ich habe das Gefühl, man hat irgendwie 90% hier Charlie Hunnam gesehen, wie er
vor allem auch gehört.
Und sagten, sie war da so relativ ruhig. Das war dann, wäre cooler gewesen, wenn es noch ausgeglichener gewesen wäre zwischen den beiden. Ja, dann hätte ich es, glaube ich, noch interessanter gefunden. Ja, letzte Worte.
Es gibt
noch
eine Sache, die wir ansprechen müssen. Es gibt einen Kaiju-Kampf, da wird Hannibal Chow gedeep-lucid. Also ich weiß nicht, ob ihr damit jetzt was anfangen könnt, aber in Deep Blue Sea gibt es die berüchtigte Szene, wo der Hai aus dem Becken kommt und Samuel L. Jackson wegfrisst. Und so was Ähnliches passiert hier auch mit Hannibal Chow. Und vielleicht sollte man nicht zu voreilig aus dem Kino gehen, weil es gibt da noch eine kleine Auflösung zu.
Ja, das stimmt. Genau, ja, noch sonst letzte Worte zu Pacific Rim.
Ja, geht rein, macht das Hollywood auch demnächst noch so eine Filme oder in Zukunft solche Filme weitermacht.
Und Pacific Rim schaue ich mir auch gerne im zweiten Teil an.
Fun fucking tastisch.
Ja.
Sehr gut, dann sagen wir nochmal kurz podcast@filmjunkies.de, könnt ihr uns E-Mails schreiben. Möchte noch jemand seine diversen Twitter, Google Plus Accounts etc.
loswerden? Heute mal nicht.
Doch, Adam, wo können dich die Filmjunkies, wenn sie mit dir in Kontakt
treten? Achso, doch. Nächste Woche zum Beispiel auf der Comic-Con könnt ihr mir vielleicht folgen auf dem Twitter-Account.
Nehmt doch einfach ein Flugzeug und kommt zur Comic-Con. Nee, genau. Wie ist dein Twitter-Account?
Mein Twitter-Account ist AwesomeArnd. Oder ich weiß noch nicht genau, ob ich über meinen Account twittern werde oder über die offiziellen Serien-Junkies und Film-Junkies-Account. Da müsst ihr mal schauen. Folgt einfach allen drei.
Genau. Wenn ihr vor allem in der News zur Comic-Con nächstes Wochenende haben wollt, Adam ist vor Ort. Mich findet ihr unter Picknicker83 auf Twitter oder Thomas Zimmer auf Google Plus.
Ja, Adam hat genug Kanäle für uns alle. Ich habe keine.
Ja, mich findet ihr auch auf Norm Heinz bei Google Plus.
Ja, und dann wissen wir schon, was wir als nächstes besprechen. Ich glaube nicht. Aber nach diesem Podcast kommt auch der Lone Ranger Podcast, den wir schon aufgenommen haben. Aber wir dürfen leider noch nicht darüber sprechen. Aber den... Ja, es ist so.
Ja.
Wann kommt der raus? Ab dem 20. dürfen wir ihn veröffentlichen. Ab dem 20. Juli. Also haltet die Augen offen nach dem Lone Ranger Podcast. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao. Ciao. Ciao.